Meine Lieben, es geht heute Abend um den sechsten Sonntag des Heidelberger Katechismus. Und zwar um Frage und Antwort 19, in der gefragt wird, woraus weißt du das eigentlich? Und das bedeutet hier, das über unser Herrn Jesus, unser Mittler und Erlöser, Gott und Mensch in einer Person. Woher weißt du das? Ich weiß das aus dem Heiligen Evangelium, genau. Nun, von diesem Evangelium möchten wir hören, und dazu lesen wir zuerst jetzt aus dem Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 1 bis 15. Römer, Kapitel 10, ab Vers 1. Brüder und Schwestern, das ist mein Herzenswunsch, meine große Bitte, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Sie, das sind Paulus' jüdische Geschwister. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie zwar Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die Rettung also nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit nicht untertan, die Gott ihnen schenken will. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Also mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Christus ist des Gesetzes Ende, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Moses schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, der Mensch, die dies tut, wird dadurch leben. Aber was sagt die Gerechtigkeit aus dem Glauben? Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen? Eine große Leistung, um sie zu verdienen. Nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren? Nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Nein, aber was sagt sie? Das Wort ist dir nah, in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig, wird gerettet werden. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr. Reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn, Christus, anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie niet glauben? Wie an den glauben, van dem sie nichts gehört haben? Wie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht in Jesaja 52, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die ein Evangelium, das heißt, eine gute Botschaft bringen. Ich fühle mich heute Abend so ein glücklicher Freudenbote. Denn ich darf jetzt die Predigt am Sonntag 6 halten, die letzte Antwort. Heidelberger Katechismus, 6. Sonntag. Ich weiß, ich falle jetzt so ein bisschen mit den Reihen, vieles wurde schon behandelt. Was für ein Erlöser sollten wir eigentlich suchen? Ein echter Mensch, haben wir heute Morgen gelesen. Ein echter Mensch, ein echter Gott. Und wer ist dieser Vermittler? Antwort 18. Unser Herr Jesus Christus. Und dann kommt Frage 19. Woher weißt du das? Aus dem Heiligen Evangelium. Gott selbst hat es zuerst im Paradies verkündet. Dann hat er dieses Evangelium durch die heiligen Erzvater und Propheten lassen verkündigen. Und durch die Opfer und andere Bräuche des Gesetzes vorgebildet. Und schließlich hat er dieses Evangelium durch seinen einzig geliebten Sohn erfüllt. Halleluja. Liebe Gemeinde, das Wort Evangelium taucht erstmals im 5. Jahrhundert vor Christus auf. So habe ich kürzlich erfahren. Und interessant, das war bei einem Heiden. Hast du nicht gedacht, oder? Jawohl, einem griechischen Komödienschreiber. Aristophanes war sein Name. 5. Jahrhundert vor Christus. Und der Kontext, in dem er das Wort verwendete, hat mich gelehrt, damit meinte er eine Siegesmeldung vom Schlachtfeld. Später bekommt Evangelium nog viele andere Bedeutungen, zum Beispiel die Nachricht von der Geburt, die fröhliche Geburt eines neuen Kaisers. Und schließlich verliert es die freudige Bedeutung von Sieg und Geburt und bedeutet dann einfach etwas ankündigen. So, das ist eher neutraal. Aber das kann sogar etwas Negatives sein. Aber zur Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde, hatte das Wort Evangelium nog ganz klar diese positieve Bedeutung. Stel dir vor. Es gibt Krieg. Es wird gekämpft von den starken römischen Armeen. Zum Beispiel gegen diesen ewigen Feind, die Perser. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, da wird jemand hingeschickt, der muss bis zum Kaiser nach Rom gehen und dann verkündet er dort vor der ganzen Stadt, ihr Lieben, wir haben gewonnen. Das war ein Evangelium. Eine ganz große, gute Nachricht. Als der Kaiser alt geworden war und wer würde ihm nachfolgen, hatte er schon entschieden. Das Volk war gespannt. Und dann kam die Nachricht. Ein neuer Kaiser wurde gekrönt. Auch das nannte man ein Evangelium. Also der erste, der das Wort verwendete, war ein heidnischer Dichter. Nota bene. Aber der erste, der ein Evangelium in die Welt hinaus posaunte, war Gott selbst. Im Paradies. Jawohl, das hat er selbst getan, sagt de Catechismus. Später ließ er es verkündigen, aber zuerst hat er es selbst getan. Gott is de eerste evangelist. Und es war wirklich was Besonderes. Da wandelten sie, Adam und Eva, und sie hatten es gut, mit Gott, mit einander, mit de Schöpfung, die Blumen, die Tieren. Hätten sie in Österreich gelebt, hätte ich gesagt, mit den Bergen, mit den Seen und so weiter. Und dann haben sie ihre Ohren dem ersten, dem besten Lügner zugewendet. Mensch. Mensch nochmal. Gott ist wohl nicht sehr gut zu euch, oder? Dass ihr nichts anfassen könnt. Und schau mal, das haben sie geklaut. Und sie sagten, ja, eigentlich sollten wir lieber unser eigener Gott sein. Eigentlich lieber selbst entscheiden, was wir wollen. Du wirst wie Gott sein. Versuche dir mal vorzustellen, vielleicht im Laufe des Abends, wie furchtbar das war. der einzige wahre Gott, mit dem sie jeden Tag Kontakt hätten, den sie jeden Tag sahen, dessen Gaben sie von den Bäumen pflückten, so vertraut, dass sie wirklich sagten, weg mit ihm. Wir können unser eigener Gott sein. Hätte es euch wirklich überrascht, wenn Gott so enttäuscht, so furchtbar zornig geworden wäre, dass ich gesagt hätte, ich mache es los. Ich fange vielleicht mit einem anderen Paar an. Ja. Und dann kommt Gott. Er sucht sie und findet sie nicht. En ze hadden angst. Daar waar was. Maar God zoekt naar ihnen. En roept ze. Adam. Waar bist du? Ik zie dich niet. Du bist sonst immer gleich gekommen. Adam. Waar bist du? En dan stehen daar dieser man en diese vrouw voor God. Geschlagen. Schuldig. Sie schämen sich schon für einander. Und dann kommt die Strafe. Aber bevor die Strafe kommt, sagt Gott zuerst, diese Verschwörerei mit der Schlange, die muss aufhören. Ich setze Feindschaft und die muss zu Krieg werden, statt zu Verschwörung. Es wird zum Krieg. Und ihr müsst darin treu sein. Du musst gegen diesen Teufel, diesen Versucher kämpfen. Diesen Mörder, diesen Lügner. Und dann wirst du in der Lage sein, wie genau ist noch ein bisschen unklar, aber dann wirst du in der Lage sein, seinen Kopf zu zertreten. Und meine Lieben, das war keine Drohung. Das denkst du vielleicht, hè? Krieg, Feind, eine Drohung. Vielleicht auch, weil wir eine Drohung erwarten. Ja, es wird Schlimmes geben. Staub, harte Arbeit, schwierige Schwangerschaft und Geburt, das alles wird noch kommen. Aber das Erste, was Gott zu diesen ersten Menschen sagt, ist, es wird wieder gut. Denke dich mal ein, an Drogenzüchtige. Dass es wirklich Krieg wird zwischen ihm und seinem Dealer. Dass er nicht immer so gezogen wird nach seinem Dealer. Das ist wunderbar. Und es mag lange dauern. Es gibt weitere Kämpfe und Schlachten, die geschlagen werden müssen. Aber es wird wieder gut sein. Und was ist nun die Bibel? Die ganze Bibel ist Auserwartung davon. Und deshalb nennen wir diese Verheißung auch die Mutterverheißung. Nicht weil es um eine Mutter, Eva, geht. Nein, die Mutterverheißung, weil alle anderen Verheißungen als Kinder daraus hervorgegangen sind. Deshalb Mutterverheißungen oder Mutterversprechen. Das ist die Bibel. Ich kenne Christen und ihr kennt sie sicher aus, die immer so mit einem missbilligen, prüfenden Blick in die Welt und in die Kirche schauen, mit einem Holzkopf sozusagen, streng, pass auf, das darf nicht sein, und so muss es sein. Leute, die auch ihre Kinder so aufziehen, immer so, pass auf, das darf nicht, dies soll nicht mehr sein, und so will Gott es haben. Ich meine, sie beschränken sich darauf und machen die Bibel tatsächlich zu einem Gesetzesbuch. Aber ist die Bibel im Grunde ein Gesetzesbuch? Es gibt viele Ungläubige, darum erzähle ich das jetzt, es gibt viele Ungläubige, die uns Christen auf diese Weise betrachten. Die den Unterschied zwischen Religion und Moral nicht hinkriegen. Die den gesamten christlichen Glauben mit Moral identifizieren. Wenn man über Glauben oder Kirche spricht, fangen sie immer sofort mit Geboten an. Und schon interessant, schau mal in de grossen Theaterstücken in unserem Land. Da geht's immer um Moral. Ob der Jedermann in Salzburg oder Hagestolz in Linz. Wenn es um die großen Lebensfragen geht, geht es nicht um Sünde und Gnade, dann geht es um Moral. Was ist gut? Und was ist böse? Moralismus. Moral spielen. Noch ein Beispiel. Intellektualismus. Es gibt Leute, die die Bibel durchforschen, um alle möglichen Fakten und Trivialitäten zu finden. Als ob die Bibel eine Art Handbuch mit Ausgangspunkten für eine Weltanschauung wäre. Eine Art Handbuch für, sagen wir, eine christliche Sicht des Lebens. Pass auf, damit sage ich natürlich nicht, dass die Bibel keine Gebote enthält. Na klar. Die Bibel hat eine Menge zu sagen, wie wir leben sollen. Und wie Gott will, dass die Menschen miteinander umgehen. Und mit ihm. Und auch mit der Natur, mit den Tieren, ganz klar. Ich sage auch nicht, dass die Bibel keine Ansatzpunkte für christliche Lehre und Lebensphilosophie enthält. Ich denke an die reformatorische Philosophie. Die hat wirklich viel aus der Bibel zusammengetragen, um eine christliche Sicht zu entwickeln. Das ist auch wichtig. Viele Menschen in den Niederlanden, und in Schottland, in Engeland, Amerika, Südafrika, Japan und Korea, ich meine Südkorea, haben davon profitiert. Ich auch. Und doch darf die Bibel weder als Gesetzesbuch noch als Handbuch für eine christliche Lebensauffassung bezeichnet werden. Nicht in ihrem Kern. Schau mal. Waarom sagt der Katechismus zum Beispiel nicht: woher weißt du das alles von Jesus und dass er Gott und Mensch war und dass er unser Heiland ist? Woher weißt du das? Waarom sagt der Katechismus nicht? Aus der Bibel. Hat das Wort Bibel bedeutet eigentlich Buch. Bibel heißt einfach Buch. Oder Bücher. 66 Bücher. Und das Wort Bibel sagt immer noch nichts darüber als was in ihr ist. Jezus had am liebsten über die Heilige Schrift, die Schrift gesprochen, niet über Bücher. Gut, wenn du sagst, ich weiß es aus dem Evangelium, dann sagen wir alle, naja, das ist die Bibel. Hè? Aber wenn du Evangelium sagst, dann sagst du, worum es in der Bibel im Grunde geht: um eine freudige Botschaft, eine Siegesbotschaft, um die Geburt eines neuen Königs, Jesus Christus. Das ist es, darum geht es. Das Reich Gottes, sagt Paulus, besteht in Frieden untereinander, Ehrlichkeit untereinander und Freude. Freude im Heiligen Geist. Wegen des Evangeliums. Was Gott zu Adam und Eva sagte, war keine Strafe. Es war ein Versprechen. Ein Versprechen, dass er alles wieder gut macht. Darum geht es in der Bibel. Sie ist ein Evangelium. Und wie haben sie das im Paradies genützt? Genau das. Sie hatten solche Angst. Furchtbare Angst. Und plötzlich merken sie, er liebt uns immer noch. Was für eine Erleichterung. Sie waren so schuldig und dennoch Worte der Liebe. Ein solches Kind. Und sie waren so in Not. Und er sprach Worte voller Trost und Ermutigung. Sie hatten die Beziehung kaputt gemacht zwischen Gott und ihnen und zwischen den beiden und den ganzen Schöpfung. Wir alle, sagt Paulus, seufzen immer noch unter den Folgen. Stimmt, hè? De ganze Schöpfung seufzt. Manche Folgen sind natürlich schlimmer als andere, aber immer gibt es das Seufzen. Und Gott sagt dann, ihr habt alles kaputt gemacht. Aber ich werde diesen Zerstörer vernichten. Ich zerschlage seinen Kopf. Mensch, das ist, dann gibt es wieder Hoffnung. Und dann haben sie es wieder gewagt zu leben. Und ich sage, denn ich lese auch Zeitungen, da sehe ich, wie das ist mit der Geburtsstatistik in Österreich. Dann haben sie sich jetzt auch wieder zuvertraut, Kinder zu bekommen. Adam und Eva. Und jetzt sagen sie, werden wir arbeiten. Und selbst wenn wir sterben müssen, Gott ist da. Er bleibt unser Gott. Und jemand, Eva, irgendwann wird jemand aus dir hervorgehen, der diese Schlange völlig zerstört. Es wird ein Kampf sein. Es wird was kosten. Aber die Zerstörer wird zerstört. Und es wird geheilt, was wir zerbrochen haben. Auch das ist die Wahrheit, die Bibel. Das ist die Bibel. Und darum ist das Erste, was der Herr von uns verlangt, auch nicht, dass wir alles so korrekt möglich beurteilen. Nicht, dass wir sagen, so sollte dies und so sollte das sein. Pas auf, denken jetzt nicht, dass ich das alles leugne. Darum geht es nicht. Natürlich, wir brauchen das auch. Aber das Wichtigste am Glauben ist die Freude. Das Vertrauen in diesen wunderbaren Gott. Der getan hat, wat damals niemand erwarten konnte. Der einzige, der damals im Paradies schon wusste, was auf ihn zukam, war er selbst. Es kam auf Gott selbst zu, auf seinem einigen Sohn. Natürlich, Adam und Eva wussten daarvan nog niets. Gott allein wusste, was es ihnen kosten würde. Trotzdem versprach er es. Und als sein Sohn kam, war er der Einzige, der auch wusste, was für ein Leben auf Erde er haben würde und wie das enden soll. Aber er ist gekommen. Diese Macht Gottes, diese Macht der Liebe und der Treue und ich will heilen und retten, das ist das Evangelium. Das ist, worum es in der Bibel geht. All das dies darfst du nicht und das darfst du nicht, kommt an zweiter Stelle. Und wenn Eltern ihre Kinder immer mit dies darfst du nicht und das darfst du nicht anfangen, dann könnte es sein, ich sage das ein bisschen vorsichtig, das ist natürlich ein heikles Thema, aber wenn sie damit anfangen, dann könnte es sein, dass ihre Kinder das Wichtigste nicht mitbekommen. Das habe ich schon manchmal erfahren. Das Wichtigste ist die Liebe zu Gott und die Liebe und Freude in Gott. Wenn Eltern darüber reden, Gott sagt dies, 5. Gebot, Gott sagt das, 7. Gebot, aber nicht darüber, wie Gott im Paradies war und wie er für Abraham war und für das Volk in Exil, das er zugebracht hat, zurückgebracht hat, und wie er für uns war, als er uns zijn Sohn gab. Wer davon nicht redet, gibt seinem Kind keine gute Nährung. Ihm fehlen die Glaubensvitaminen. Ein solches Kind wird, wie seine Eltern meistens, ein Gesetzgeber, der keine Freude kennt und alles um jeden verurteilt. Aber das Erste im Glauben ist die Freude in Gott. Also, meine liebe Großvater und Großmutter in der Kirche und liebe Mutter, denk da mal über nach. Was finde ich in Gesprächen am wichtigsten? Dass sie das mitbekommen. Die frohe Botschaft, der Sieg ist errungen. Eine Botschaft von Gott selbst gesprochen. Also, das hat er nicht an einen Engel überlassen. Nicht einem Propheten überlassen. Es gab ja noch niet einmal mehr. Gott hat Millionen von Engeln bis hin zu mächtigen, großen Engeln. Aber er hat es selbst getan. Warum eigentlich? Um Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Adam und Eva, die konnten es ihre Kinderen enkel erzählen. Ich habe es selbst aus seinem Mund gehört. Und nach diesem Motto lebten diese zwei. Und während sie sich ausbreiteten, gab es immer ein Volk, das sagte: Das ist unser Gott, das ist mein Retter, ihm bleibe ich treu. Ich weiß, dass viele untreu geworden sind. Das stimmt. Aber Gott hat immer, immer mit diesem Evangelium seiner Liebe Menschen an sich gebunden. Auch in Oberösterreich. Immer, immer, immer. Habt ihr jemals ervaren, als pedagogiekbücher zum Beispiel, dass Kinder, wenn sie gute Werte und Normen annehmen, die ze nur van mensen aannemen die ze lieben. Wenn een kind zijn eltern liebt, dan, en eigenlijk nur dan, had dat kind Lust, die van den eltern vorgegebene Werte und Normen zu akzeptieren. Diese Akzeptanz is dan eingebettet in eine Liebesbeziehung zwischen Eltern und Kindern. Und so weiter, Enkelkinder. Wenn die nicht vorhanden ist, diese Intimität, dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sie alle Normen und Werte ablehnen. Das Erziehen zu Normen und Werten muss in Liebe eingebettet sein. Und genauso wird Gott nur dann mit Geboten und Verboten zu uns kommen, wenn er uns zuvor erklärt hat, dass er uns liebt. Wie hat es angefangen mit den 10 Geboten? Du sollst, oder? Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich erlöst aus Ägyptenland. Das muss man eigentlich immer wie ein Flautsolo durch die ganze Gebote hinhören. Ja. Erinnert ihr euch noch an die Bibelstunden? Zuerst schloss er am Sinai einen Bund und besprengte dort das Volk und seinen eigenen Altar, also sich selbst, mit Blut. Er sagte: Jetzt hören wir zusammen. Das gleiche Blut verbindet uns. Erst dann kommen die Gebote und Verbote. Zuerst befreit er sie aus Ägypten und schenkt ihnen seine Liebe. Und erst dann kommt er mit der Moral. Die Liebe ist immer Nummer 1. Paulus hat es so formuliert, wir haben es gelesen, hè? Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Nur wo Menschen Gott lieben für das Evangelium, für die Aussichten, freudevolle Aussichten, die es bietet, nur wenn du Gott liebst, bist du auch bereit zu tun, was er für richtig hält. Was er als goed bezeichnet. Also, bitte, bitte, bitte. Mache das Evangelium nie zu einem Gesetzesbuch. Lass dein Leben nie davon bestimmen, dies darfst du nicht und das darfst du nicht. Lass das nicht deine Haltung bestimmen. Das Wichtigste ist der Glaube an die Verheißung. Und die Freude, die das in deinem Herzen auslöst. Die Liebe, die du zu spüren beginnt, dass du ihn als den einen wahren Gott lieben wollest. Und der Rest, meine Liebe, ist Punkt 2. Und es endete nicht im Paradies. Gott hat, er hat mit einer Menge Leute gesprochen. Zeer persoonlijk en zeer direct. Er had Noach einmal besucht. Abraham had er een paar mal besucht. Mozes durfde van aangezicht zu aangezicht met hem spreken. En waarom ging het daarbij? Waarom? Nou, met Noach, dat hij gerettet werden würde. Met Abraham, dat hij daar een bund met hem schloss. Met Mozes. Dass das Volk sein eigenes Land bekommen würde. Immer wieder was Schönes. Und später kommen die Propheten. Schau mal, Gott hat nicht alles sofort klar und deutlich gesagt. Das Mutterversprechen, Genesis 3, das ist so, als ob man in einen beschlagenen Spiegel schaut. Man denkt dann, ja, schön, aber wer ist dieser Frauensamen? Sowieso, etwas merkwürdiges, ein Frauensamen. Stell dich vor. Aber allmählich hat Gott das Geheimnis ein bisschen gelüftet. Und dann liest man zum Beispiel in Micha, er wird geboren in Bethlehem. Und in Jesaja, dass er der leidende Knecht des Herrn ist. Ah, juist, jetzt weiß ich, was er zu tun hat, leiden. Und dann, dass er ein Zweig aus dem Geschlecht des Isai ist. Also aus welcher Linie er stammt. Gott sagt immer ein bisschen mehr. Wir nennen das Offenbarungsgeschichte. Es gibt eine Geschichte in der Offenbarung. Je mehr ich höre, desto mehr weiß ich, worauf ich hoffen kann. Und so blieb das Volk, als es so lange auf das Kommen des Messias warten musste, so blieb die Kirche mit all der Untreue und Mensch mit all dem Glaubensabfall und so weiter, so blieb immer ein Rest, sagt der Bibel. Ein Rest, die sagte, aber dieser Gott, das ist unser Gott. Und ich will bei ihm sein. In seinem Haus. Alle Tage meines Lebens. Bei ihm wohnen. Und seine Schönheit, Psalm 27, seine Schönheit erforschen. Wie schön er ist und wie schön was er sagt. So ging es weiter. Und es kamen Zeremonien hinzu. Opfer und andere Bräuche des Gesetzes, sagt der Katechismus. Man kann diese Opfer zum Beispiel nehmen und sagen, wenn du etwas tust, kostet dich ein Tier. Du musst es im Tempel schlachten. Sünde ist teuer. Das haben wir dann gelernt. Sünde ist teuer. Aber all diese Opfer wollten vorbereiten auf das große Opfer. Das zijn Jezus. Die Quelle unserer Freude. Das Opfer für die Versöhnung mit Gott. Und Priester liefen herum. Wow. Hast du daar een Vorstellung van eigentlich? Wie schön das war. Die Priester. Gott hatte wunderbare Kleidung vorgeschrieben. Und sie mussten diese wunderbaren Hut auf den Kopf haben, es musste schön sein. Und da liefen sie herum. Aber ein frommer Israelit, der wusste, worum es ging, der sagte, eines Tages, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, eines Tages wird ein Priester kommen, der ist so schön, der wird sich selbst offen. Das kann man nicht von Jesus stellen. Gott hat daar een beeldhafte leren gegeven. Want die psalmen zijn vol daarvan. Want stel je voor, lieve Ivan, we hebben jetzt die semesterferien hinter ons. Oder? Ja. Want viele Leute hebben im Sommer 3 Wochen Urlaub. Und dan hebben ze nog een weitere zu Weihnachten oder im Herbst. Lehrer hebben sogar in Österreich 2 Monate Urlaub. Nou ja, die zijn toch zeer bemüht. Die brauchen dat vielleicht ook. Ja, wir haben Ferien. Schau mal die Fotos in die WhatsApp-Gruppen. Glaubst du, Israel hat weniger davon? Weit gefehlt. Israel hatte sogar een jaar lang Urlaub. Een Jubeljahr. Und das Sabbatjahr. Und wie viele Festen hatten sie? Pascha, Pfingsten, Laubhüttenfest, großer Versöhnungstag, jeder Sabbat, wie die sich eine Auszeit gönnten. Warum hat Gott das eigentlich getan? Hast du immer darüber nachgedacht? Warum? al dat waar voorgeschreven. Waarom had hij dat gedaan? Aber hat Gott nicht von Anfang an im Paradies dafür gesorgt, dass es für die Menschen ein Fest wird? Dass es hier eine Feier geben würde? Dass alles wieder gut wird? Hurra für das Leben, ist der Titel eines Buches, ein niederländischer Pastor hat es geschrieben. Hurra für das Leben. Das ist, was Gott will. Er will das Leben wieder zu einem Fest machen. Schau mal, wie es sein wird. Und darum hat Israel so viel Feste. Um zu zeigen, worauf Gott hinarbeitet. Auf das Fest der Feste. Und so sprach alles vom Evangelium. Durch den Herrn Jesus, Gottes Sohn. Und Jesaja könnte schon etwas darüber sagen, was für Fest. Oder? Ich gebe ein Beispiel. Ein Kind, sagt er, ein Kind. Eine Vision, ne? Ein Kind legt seine Hand in das Nest der Schlange. Und der Wolf ist beim Lamm zu Gast. Und der Löwe frisst Stroh zusammen mit dem Kalb. Und niemand tut Böses. Niemand treibt Unfug auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Und ich weiß natürlich nicht, was das genau aussagt auf der neuen Erde. Natürlich gibt es dort hier, natürlich. Nicht im Himmel. Als wir gestorben sind, ob da im Himmel Tiere sind. Nein. Aber auf der neuen Erde wird es sie geben. Wird es auch Lämmer und Löwen geben. Aber ich weiß nicht, ob die Löwen nie wieder ein schönes Reh fangen und fressen werden. Das weiß ich nicht. Dennoch, was Jesaja sagt, ist, das Kind ist sicher. Und das Lamm ist sicher. Und die Kuh ist sicher. Kurz und gut, Gottes Vieh ist sicher. Selbst wilde Tiere sind keine Bedrohung mehr. Genau wie im Paradies. Heißt nicht, dass sie nicht mehr jagen und nicht mehr fressen. Anders heißt, dass Gottes Kinder wieder herrschen über die Tiere. Die Schöpfungsauftrag. Herrschen über die Tiere. Kein Tier wird mehr eine Bedrohung sein. Und so wird es auch in der Natur sein. Keine Bedrohung mehr für Gottes Volk. Sie werden feiern, sagt der Herr. All diese Feste zeugen davon. Und so, ich kann natürlich noch stoen weitergehen, aber das machen wir nicht. Gott hat immer mehr gesagt. Weißt du, es ist genau wie hier. Du hast schon gedacht natürlich, was macht dieser Pfarrer mit die zweite Lesen? Schau mal. Es ist nur ein Schluck. Man könnte sagen, die Verheißung im Paradies, die ist wie ein Trinkglas. Das ist das Evangelium. Ein Trinkglas. Jetzt hat Gott im Paradies einen ganzen Haufen gesagt. Dies wird geschehen und das wird geschehen und so will ich alles wiederherstellen. Und dann hat er Abraham gewählt. Da hat die Verheißung sich wieder weiter erfüllt. Abraham. Und dann zog Israël aus Ägypte aus und kam nach Kanaan. Dann hat er noch ein bisschen was zugefügt. Und dann worden sie ins Exil geführt. Und dann haben sie gedacht, das ganze glas is leer. Nein, zei komt. Hier komt zurück. Ein weiteres Stückje komt hinzu. Die verhuizing wird immer meer erfüllt. Und dann kam Jesus. Nou, dat is etwas ganz Großes. Also zijn geboort, dan is hij herumgelaufen, om ende start er am Kreuz, und stand van den Toten auf. En dan sagt Gott: Jetzt habe ich viele Fortschritte gemacht, und jetzt is nog een kleine Schicht übrig. Dat moest nog rein. En dat is, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird das Glas vol sein. Dann ist das Evangelium erfüllt, sagt der Katechismus. Dann werden alle Verheißungen Gottes sicher und gewiss sein. Daarom zegt de Bijbel, in Christus zijn alle verheißungen Gottes ja. En door hem spreken we dat aan. Door Christus wordt alles erfüllt. Also, we moeten nog een beetje wachten. Het is nog niet fertig. Maar in de tussentijd, lieve gemeente, seid ihr schon Gottes volk. Und klatscht in die Hände vor Freude und Dankbarkeit, dass Gott dich nicht hat gehen lassen, sondern dass er auch dich reingeholt hat und gesagt hat, hört, was ich verspreche, das werde ich tun. Ich liebe euch. Ich gebe euch meinen Sohn, es wird ein Fest sein. Und alles wird neu. Darum ist die Bibel ein Evangelium. Und darum ist der Glaube zuerst Freude, wegen dieser wunderbaren Botschaft. Hier endet die Predigt. Amen. Ja. Amen. Sollen wir noch einmal miteinander beten und danken? Ja, lieber Herr, du bist unendlich gut. Wirklich eine Quelle aller guten und schönen Dinge in der Welt und in unserem eigenen Leben. Und auch für die schwierigen Dinge. Du bist da. Das bekennen wir. Ehrlich gesagt, wir kämpfen auch manchmal damit, dass du es führst, wie du es führst. Aber wir vertrauen dir. Denn du hast uns deinen Sohn versprochen und gegeben. Wir vertrauen dir. Und wir singen, wie wir es eben getan haben, wir singen von dir. Wie groß bist du. Wie groß, wirklich groß bist du. Herr, gib, dass wir mit dir verbunden sind. Wegen dem, was du versprichst und tust. Dass wir dir treu sind und dich wählen. Wie du uns eerst erwählst und uns mit dir trägst. Vater im Himmel, gib, dass unser Leben das ausstrahlt, die Freude, die Dankbarkeit und ja, auch das, den Gehorsam, um das zu tun, was du willst, aus Liebe, aus Dankbarkeit und Glauben. Hilf uns, das zu tun, so richtig treue Christen zu sein. Und nicht nur wir, sondern alle Brüder und Schwestern in unserer Kirche, alle Brüder und Schwestern auch außerhalb unserer Kirche, überall auf der Welt. Segne dein Volk. Lass die Lobgesänge wieder erklingen in unserem Land. Denn du freust dich, du troonst über den Lobgesängen deines Volks. Vater, du hast auch Kinder mit viel Kummer. Vielleicht auch Menschen, die diese Aufnahme hören. Wir bitten dich, schenke ihnen Trost. Mögen sie mit dir leben. Mögen sie auch erfahren, dass deine Verheißungen so stark sind. Und einen Menschen so berühren können, dass wir nie Trauer ohne Hoffnung haben. Und nie Trauer ohne Trost und Halt. So mag uns de aufrichtigen Christen hier in de Gemeinde, aber auch nach außen hin, dass die Leute etwas sehen können davon. Christen sind ein bisschen wie Jesus. Hilf uns dazu, Herr, und lass dein Werk bitte weitergehen, bis das ganze Glas des Evangeliums mit Heil gefüllt ist. Um Jesu willen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.